was, Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms.
Ja. Da sind sie, die Hasen.
Genau, die Aprilhasen. Es ist Anfang April, Freunde, und es ist, jetzt haltet euch fest, die Folge 109.
Das ist der Wahnsinn.
Die Zeit vergeht im Flug. Ja. Der absolute Hammer. Willkommen zu einer neuen Folge Is Was Hase, dem leckersten Podcast der Welt, in dem wir über gutes Essen reden, manchmal auch einfach nur über Essen, das uns glücklich macht. Unser heutiger Gast sorgt dafür, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf dem Teller Weltklasse ist. Er kann alles vom Sterne-Restaurant bis hin zum sportlichen Leistungsfood. Conny, wen haben wir in der Leitung?
Ja, wir freuen uns sehr auf meinen Kollegen, deinen bald Kollegen, wenn du mal endlich mit dem Kochen anfangen willst.
Nein, also ein
Schmaus ist da. Ich freue mich sehr.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Ich freue mich sehr, bei euch dabei sein zu dürfen.
Und wir uns erstmal, mein Lieber, wo wir beide ja so viel Ahnung von Fußball haben, nämlich so überhaupt gar keine. Aber das wirst du kompensieren jetzt hoffentlich in der nächsten Stunde. Du bist selber Fußballfan, richtig?
Ich bin Fußballfan, aber ich habe auch keine Ahnung vom Fußball, habe ich gelernt.
Ach komm, ehrlich? Aber du, ich meine,
ja,
du sitzt doch...
Man, wenn man mit
Du sitzt doch an der Quelle, du kannst den doch ständig über die Schulter schauen. Du müsstest doch sämtliche Taktiken in- und auswendig jetzt kennen.
Tatsächlich, man denkt ja immer als geneigter Fußballfan, dass man schon sehr viel Ahnung hat. Aber wenn man dann mal mit richtigen Profis zusammenarbeitet, dann merkt man, wie wenig Ahnung man hat und wie wenig man eigentlich erkennt, was da eigentlich passiert am Spielfeld. Und darum habe ich mir angewöhnt, alles nicht mehr zu kommentieren. Also ich bin keiner mehr von 80 Millionen Bundestrainern.
Aha. Okay, Conny, dass du auch keine Ahnung von Fußball hast, das weiß ich. Wie ist bei Rüdiger? Musst du mit Fußball gucken mit ihm?
Rüdiger tut so, als hätte er Ahnung von Fußball, hat er aber nicht. Und bei uns ist Fußball tatsächlich ganz weit hinten.
Okay. Anton, wenn man so einen Job hat wie du, ne, nervt es dann eigentlich, wenn man wahrscheinlich mehr nach den kulinarischen Vorlieben der Mannschaft gefragt wird, als nach den eigenen kulinarischen Vorstellungen? Ist das manchmal nicht ätzend?
Ja, das bringt halt der Job so mit sich, dass man natürlich ein bisschen auf, das ist natürlich viel prominenter, als es jemals ein Sterne-Restaurant sein kann, weil es natürlich ein ganz anderer Markt ist. Also wir, jetzt haben wir in der Sterne-Gastronomie, spricht man keine Ahnung, die, sagen wir, 5% der Bundesbevölkerung an. Fußball spricht ungefähr 80% der Bundesbevölkerung an. Darum ist es so, ist es einfach eine ganz andere Gewichtung. Und damit muss man dann schon klarkommen, dass dann der eigene Job, für den man eigentlich, was man eigentlich macht, so im normalen Leben ein bisschen in den Hintergrund rückt. Hm. Und es ist auch okay. Also ich komme damit ganz gut klar.
Andererseits sorgt es ja auch für mächtig Prestige, oder?
Ja, natürlich ist es schon ein, also jetzt sind wir wieder im Vergleich Sternekoch und so weiter, weil wir haben, ich glaube, 43 Sterneköchinnen und Köche in Deutschland. Und es gibt ja nur einen Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das ist klar. Es ist ein sehr toller Job, auch ein sehr exponierter Job. Macht schon Spaß, ja. Hm.
Wir haben es ja auch schon mal ein paar Mal hier bei uns thematisiert, dass im Grunde genommen Küche wie ein Fußballspiel ist. Ne? Also man braucht Strategie, man braucht.
Haben wir sowas mal gesagt?
Ja, klar, natürlich. Echt? Ja, wir haben doch schon viele.
Naja, aber wir haben doch gar keine Ahnung.
Nein, im Allgemeinen, nein, mit Sport, sag ich mal. Wir hatten ja auch schon Sportler zu Gast.
Stimmt,
ne? Michael Stich zum Beispiel.
Arne Friedrichs,
genau richtig. Und da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Man braucht eine gute Strategie, du brauchst irgendwie Teamarbeit, manchmal auch einen Joker, wenn es brenzlig wird. Was ist denn für dich die größte Herausforderung für so einen Kader, für so Profisportler und das Ganze drumherum, ich glaube, es sind so, weiß ich nicht, 60, 70 Leute, für die zu kochen. Was ist die größte Schwierigkeit?
Ja, die größte Schwierigkeit ist immer die, im Prinzip das Organisatorische die Küche immer auf dem gleichen Level zu präsentieren. Mhm. Weil wir sind ja wie ein Wanderzirkus, also wir haben ja keine feste Base, von in der wir kochen und wo wir immer wieder hingehen, sondern wir sind ja, ich sage jetzt mal, letzte Reise im März waren wir ein paar Tage in Dortmund, dann schnell nach Mailand, dann wieder zurück nach Dortmund. Also und das ist ja eigentlich, manchmal hat man sogar 3 oder 4 verschiedene Hotels innerhalb von 10 Tagen. Und da ist natürlich schon die Herausforderung, dass man immer diese Teams wieder so hinkriegt, dass Qualität sehr stabil ist. Und das ist eigentlich die größte Challenge. Mhm.
Da reden wir nachher noch drüber, weil das finde ich natürlich auch spannend, wenn man, ich meine, da hast du ja noch gerade verträgliche Städte genannt, aber wenn man da mal in Katar ist, irgendwie so, weiß ich nicht, 30, 40 Tage oder so, bin ich nachher mal gespannt. Sag mal, wenn du jetzt es Conny schmackhaft machen solltest, vielleicht bei der Frauennationalmannschaft als Chefköchin einzusteigen, wie würdest du das machen?
Ja, also wenn du einen, im Prinzip, wenn du mal was, wenn du viel Abwechslung suchst zu deinem Daily Business, dann solltest du das machen, tatsächlich. Das ist ein immer wieder neue Herausforderungen und auch natürlich, was natürlich das eigentlich das Spannendste ist, ist diese Gemengelage, die man hat. Also es hängt ja immer eigentlich alles von den Ergebnissen ab und die kann man eigentlich nicht. Da hat man ja selber nur bedingt Einfluss oder eigentlich gar keinen Einfluss drauf, aber wir arbeiten alle dafür, das ganze Team arbeitet dafür, dass die Spieler optimal performen können. Und da gibt es natürlich auch für uns alle Rückschläge. Das ist ja auch nie schön. Also wir gewinnen als Team, wir verlieren als Team. Das sind immer so die Plattitüden, aber so ist es einfach. Und das hat man eigentlich so in seinem normalen Leben als Chef. Da steuert man. Natürlich hat man auch mal Rückschläge und so weiter, aber man ist da viel mehr der Steuermann und nicht so also nicht nur Teilnehmender. Und das ist natürlich schon eine ganz spannende Rolle auch. Und was auch eine spannende Rolle ist, auch so wieder, oder Teil der Rolle ist, spannender Teil der Rolle ist im Prinzip diese, man ist wieder nicht der Chef, sondern man ist wieder Teil eines Teams. Und da muss man sich 100% unterordnen unter das, was eigentlich die Rahmenbedingungen gibt, die man andere vor.
Und das würdest du schaffen.
Das würde ich schaffen. Aber was ich auch sehr, sehr schwierig denke, ist, wenn ich im Restaurant meine neue Karte schreibe und mir Gedanken mache und sage, oh, jetzt ist Spargelzeit, jetzt kommt dies, kommt das. Ich kann ja kochen, was ich will. Aber wenn ich für solche Profisportler koche, muss ich ja auch daran denken, was die Ansprüche von denen sind. Das ist also, da bist du ja schon auch nochmal anders gefordert, als wenn du nur schön für dich, für deine Gäste im Restaurant.
Du hast wahrscheinlich ständig die Ernährungswissenschaftler im Nacken, oder?
Ja, klar. Also kann ich mir so vorstellen, Anton, nee? Oder?
Nee? Nein. Also tatsächlich nicht. Es geht natürlich schon darum, dass man das Ganze auch, dass die ernährungsphysiologische Basis stimmt. Letztendlich ist es aber schon so, man hat natürlich ein anderes Publikum, als man jetzt zum Beispiel im Restaurant hat. Also das, ich koche jetzt nicht für sterneaffine Gourmets, die schon, ich sage jetzt mal, ein paar Sterne-Restaurants gesehen haben und da schon waren und diese verschiedenen, sondern es sind junge Kerle, die ganz am Anfang oder in der Mitte ihrer Karriere sind oder vielleicht auch schon am Ende, aber für die natürlich High-End-Food überhaupt keine Rolle spielt, weil das ist was völlig kontraproduktiv ist zu ihrem normalen Job. Also sie werden, also das ist einfach, spielt da keine Rolle. Dem muss man sich natürlich auch erstmal annähern, dass man sagt, okay, eigentlich geht es da um, ich kann schon gut kochen und ich kann auch coole Sachen kochen und ich kann auch Dinge kochen, die ich jetzt gut finde, aber am Ende des Tages müssen die Spieler es auch gut finden. Und das ist ein ganz anderes Publikum, als ich sonst bekoche.
Ja. Wobei, gibt's da keinen drunter, der so ein bisschen kulinarisch irgendwie, sag ich mal, in der Wahrnehmung begabt ist? Weil ich meine, die verdienen ja auch alle ganz anständig und die können sich ja schon mal einen Besuch wahrscheinlich auch in einem besseren Restaurant leisten. Das muss nicht immer Döner und Pommesbude sein.
Nein, das will ich damit auch gar nicht sagen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der auch durchaus interessiert ist, aber das ist nicht denen ihr... also die sagen dann auch, mit dem Urlaub gehen wir mal schön essen und so weiter, machen wir das mal so. Also tatsächlich spielt es da in diesem Umfeld Rolle. Aha. Also egal, völlig, die könnten sie es leisten und natürlich würden, aber es spielt einfach keine Rolle, weil die Ernährung ist im Prinzip wichtig für sie und ist aber sehr zweckmäßig auch. Also sehr, die gehen da sehr pragmatisch dran und das ist auch vollkommen okay. Also da geht es jetzt weniger um Genuss und so, sondern es ist einfach, das muss die Leistung fördern, das muss sie gut unterstützen in ihrem täglichen Job und alles andere ist da nicht so relevant.
Und musst du denn deine Auswahl an Gerichten, musst du die nochmal jemandem vorlegen, irgendeinem Ernährungswissenschaftler oder da bist du völlig frei?
Tatsächlich nicht. Also ich freue mich schon, dass ich da auch so jetzt über die Jahre das erarbeitet habe, dass man sagt, okay, man hat da vollstes Vertrauen, oder es war nicht immer schon so, man gibt den Experten, die jetzt da, es gibt ja nicht nur mich als Experte, sondern es gibt ja auch, ich sage mal, es ist ja in jeder Disziplin ein absoluter Fachmann, und da ist jetzt nicht so, da ist Mikromanagement jetzt gar nicht, überhaupt nicht entscheidend, sondern da tatsächlich lässt man schon jedem den freien Raum, da auch sein Ding zu machen. Entscheidend ist natürlich, dass dann die Parameter stimmen. Also ich kann jetzt schon, ich könnte jetzt darauf loskochen und sagen, okay, ich mache das jetzt. Und wenn dann während so einem Turnier wird ja ständig gemessen, also die Spieler werden ja ständig getrackt und gemonitort. Und jetzt angenommen, man würde sehen, dass die Spieler jetzt hier, jeder nimmt in der Woche ein halbes Kilo zu oder so, oder die werden irgendwie komisch, dann würde ich natürlich schon, würde irgendwie kommen und sagen, hey du, sorry, aber das haut jetzt irgendwie hier nicht so hin, also was du da machst. Da ist dann natürlich, aber das gab es noch nicht, und oder die Laufleistung stimmt nicht mehr. Es ist ja auch sowas, es gibt ja schon viele Sachen, die sehr gut messbar sind. Also der Fitnesszustand ist, der Spieler ist ja total messbar. Die kommen fit vom Verein, die müssen fit wieder zurückgebracht werden. Und während einem Turnier, wenn du jetzt so wie jetzt während der Europameisterschaft 43 Tage zusammen bist, siehst du natürlich schon sehr genau die Entwicklung. Und da kannst du es ja perfekt darstellen, okay, wie läuft das jetzt ernährungsmäßig?
Sag mal, was mich noch interessieren würde, was ist denn zum Beispiel so, sagen die, oh Anton, kannst du mal wieder das machen oder dies kochen, was ist denn, so, gibt es so Lieblingsgerichte von denen?
Ja, also ich sage mal, das Spiel jetzt während einer kurzen Maßnahme, wie jetzt, wir sind 7 Tage unterwegs von, also kurz Dortmund, Mailand, Dortmund, da spielt es keine Rolle, da habe ich auch gar keine Zeit, jetzt irgendwas Außerplanmäßiges zu machen, weil da geht es tatsächlich darum, das sehr performanceoptimiert zu kochen, zu schauen, dass das passt. Da kann man dann natürlich, weil es jetzt, wir haben gegen Italien gespielt zweimal, da haben wir natürlich
da gab's Pasta.
Gibt sowieso immer, aber dann haben wir das Ganze ein bisschen italienisch angehaucht, grundsätzlich die ganze Woche. Das war dann schon so das Motto, aber eigentlich ist es während dem Turnier so spannend, weil da ist natürlich schon so, da kommen die Spieler dann und sagen, irgendwie, sie hätten jetzt mal wieder Bock auf irgendwas anderes, auf das oder das. Und, oder zum Beispiel, dann gibt es dann auch mal so Dinge, die sich während so einem Turnier entwickeln. Einfach Jamal Musiala kommt und sagt, ja, wann gibt es wieder, also, oder ich mache zufälligerweise zwei Tage vorm Spiel Maultaschen, und Jamal schießt halt 2 Tore und kommt dann danach zu mir und sagt, ey, also Anton, wie sieht's aus? Können wir das jetzt immer so machen?
Maultaschenbauer.
Also 2 Tage vorm Spiel das einführen. Und dann sage ich natürlich, du Jamal, wenn das weiterhin so gut klappt, dann ja, kein Problem, dann machen wir das. Ja.
Aber ich habe wirklich gehört, hier so Pasta gibt Power, ne? Also Pasta ist wirklich echt ein richtig gutes Food. Dönerpasta ist da hoch im Kurs und Sucuk-Pasta. Stimmt das?
Ja, wobei, also tatsächlich am höchsten im Kurs ist natürlich schon Pasta Bolognese, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und die anderen Sachen sind ja immer, man muss jetzt auch wieder, jetzt geht man von einem langen Zeitraum aus. Also es muss einfach auch immer abwechslungsreich sein. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und wenn ich da jetzt jeden Tag, würde mir nicht anders gehen, als Spieler, ich mag die Pasta Bolognese schon sehr gern. Also esse ich auch gern, aber irgendwann muss es halt auch immer mal wieder was anderes geben, und darum versuche ich schon auch immer wieder, hier andere Dinge zu implementieren, und dann kommt natürlich irgendwann mal sowas raus, wie so eine Sucuk-Pasta. Das ist halt im Prinzip auch Tomatensauce, ein bisschen andere Pasta, aber scharf und auch mit anderem Wurst, also das ist angelehnt eigentlich an die Salsiccia-Pasta, so Tomatensauce, Salsiccia und so, ja. Und ich habe das nur umgeändert, weil ich einfach kein Schwein benutze. Und daher kommt die Idee eigentlich, und auch, okay, wie schaffe ich es, wenn ich, dass man den Spielern jetzt auch jetzt nicht die Möglichkeit, einen Döner zu bringen oder jemanden zu holen, der Döner macht, dann muss man irgendwie mal schauen, wie kriegt man es so ähnlich hin. Und da habe ich halt dann was entwickelt, was eigentlich ganz gut ist und was dann am Abend auch mal wieder das Ganze so auflockert, weil die Spieler dann sich überfreuen, oh cool, es gibt halt Dönerpasta, mal was anderes wieder. Und das geht eigentlich.
Conny, ab auf die Karte. Ja. Sucuk-Pasta und Döner.
Das macht schon in meinem Kopf so.
Ja, ich sehe das schon. Ja, naja, es ist schon natürlich klar. Du hast ja mal diesen passenden Vergleich gebracht. Du kriegst da Ferraris geliefert, also in Form von Spielern, ne? Also Top-Sportler, und die kannst du halt nicht mit Diesel befüllen, ne? Sondern das muss halt alles eine gewisse Qualität haben.
Genau. Also das ist eigentlich immer der treffendste Vergleich, weil im Prinzip die Spieler sind da, müssen optimal, die müssen auch wieder so zurückkommen zum Verein, wie sie zu dir gekommen sind. Und das ist natürlich schon die große Aufgabe. Das gilt ja nicht nur für mich, das gilt für den Orthopäden genauso wie für den Physio. Darum muss ja jeder 100% reinlegen, dass es einfach gut funktioniert.
Aber man kann wirklich, kann man das so formulieren, dass die italienische Küche eigentlich schon ziemlich ideal ist für Sportlerinnen und Sportler?
Würde ich sagen, ja. Tatsächlich sehr ideal.
Viele?
Italienisch und Japanisch wäre sehr gut.
Ah, okay. Ja, ja, ja.
Beides meine Lieblingsküchen.
Ja.
Meine auch. Also darum passt es ganz gut. Aber tatsächlich, das würde ich so, wenn man jetzt mal pauschal das so benennen würde, würde ich sagen, ja, Italienisch und Japanisch wären die optimalen Küchen für Fußballer. Mhm. Oder sind die optimalen Küchen für Fußballer.
Nun servierst du da ja keine Gängemenüs, sondern das wird ja alles in Buffetform letztendlich angerichtet, ne? Gibt es einen Unterschied, wie du da vorm Spiel und nach dem Spiel die Buffets gestaltest?
Ja, inhaltlich natürlich, klar. Vorm Spiel ist es natürlich extrem performance-getrieben. Also das heißt, also da müssen wir schauen, dass die Spieler Dinge zu sich nehmen, die sie nicht belasten, die dem Körper auch gut tun, helfen und gewisse Dinge auch unterstützen. Nach dem Spiel ist es natürlich so, wenn der Spieler 12, 13 Kilometer gelaufen ist oder 11 bis 13 Kilometer, 14 Kilometer machen wir. Also wenn die einfach, dann könnten die eigentlich im Prinzip essen, was sie wollen. Und dann muss es natürlich, kann es auch mal was Fettigeres sein. Und da kann es auch mal was Frittiertes sein. Da kann es Miso Fried Chicken sein. Da kann es ein Wiener Schnitzel sein. Da kann es auch mal irgendwas mit ein bisschen im Dessertbereich mit etwas mehr Zucker sein. So, also, oder Eis oder wie auch immer, das spielt da überhaupt keine Rolle. Und es geht ja dann auch ein bisschen darum, die Jungs da auch zu belohnen, indem man sagt, okay, es gibt halt da, ist sogenannt der Cheat Day, so nach dem Spiel. Und wobei wir das eigentlich auch schon ein bisschen verändert haben, weil nach dem Spiel ist es schon so, dass die natürlich gern was Soulfoodiges essen, aber eigentlich ist der Tag danach bietet sich fast immer besser an, je nachdem, wann das nächste Spiel ist. Aber du kannst eigentlich dann, während der Europameisterschaft haben wir es oft so gemacht, dass nach dem Spiel dann gar nicht so was Großes noch gab, sondern eigentlich nur wieder so gebratene Nudeln oder gebratener Reis oder irgendwie sowas in der Richtung und dann am nächsten Tag dann dafür dann zum Mittagessen zum Beispiel irgendwie Schnitzel oder so. Also einfach so, weil da haben die Regeneration und dann können die ein bisschen, dann war das so unser Cheat Day. Mhm. Ja.
Es gibt auch trotzdem, glaube ich, immer was Süßes, ne? Also da muss man sich nicht kasteien, wenn man in der Nationalmannschaft spielt, glaube ich.
Nein, also wobei das Süße ist ja immer auch relativ, also es gibt immer was Süßes, aber das ist halt in minimal sozusagen portioniert. Da hat man vielleicht 50 Gramm oder was. Wenn wir jetzt da von einem Schokoladenmus reden, dann ist es ein kleines Glas mit Schokoladenmus und ein bisschen und obendrauf ein bisschen irgendein Kuli oder was, also irgendeine Frucht, irgendwelche Früchte oder so. Also das ist ja auch immer die Menge Gift sozusagen und letztendlich geht es ja nur ein bisschen um den süßen Zahn zu befriedigen. Also wenn man sagt, okay, ich habe jetzt noch was und das ist nie systemrelevant. So, also, und die meisten nehmen dann sowieso eher eine große Schale Quark oder Skier oder sowas mit frischen Früchten und essen dann noch so ein kleines Ding dazu. Also, und es wird einen funktionierenden Leistungssportler jetzt auch nicht aus der Bahn schmeißen. Es geht also immer nur um die Menge auch, wie man das. Und wie gesagt, wir haben es ja hier schon mit absoluten Vollprofis zu tun, die genau wissen, was dann letztendlich auch, was ihnen gut tut. Und da spielt es, glaube ich, tatsächlich eine wenige Rolle.
Gibt es denn auch einen Vollprofi am Herd quasi? Also hat jemand vielleicht durchblicken lassen, dass er schon auch ganz gut mal kochen kann? Zum Beispiel, weiß ich nicht, Thomas Müller oder so. Gibt es Leute, die echte gute Skills haben oder können die alle überhaupt gar nicht kochen?
Also ob sie kochen können, weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber also ich würde es Ihnen, ich sag mal schon, dass es dass sich, glaube ich, die wenigsten selber jetzt aktiv mit Kochen beschäftigen, weil das ein bisschen, also das passt auch bei denen gar nicht so in den Rhythmus rein, dass sich die jetzt da hinstellen und dann sagen, okay, ich bereite jetzt mal in Ruhe mein Abendessen vor, weil man muss sich ja so einen Tagesablauf bei einem Fußballprofi so vorstellen, die sind vormittags gehen zum Verein, also wenn sie jetzt beim Verein sind, also die frühstücken vielleicht zu Hause, dann gehen sie trainieren, dann ist Training, dann ist Mittagessen, es wird im Verein angeboten, dann ist vielleicht noch Nachbereitung, Taktikbesprechung, Reha, wie auch immer, oder Physio oder Arztbesuch, also gibt es ja dann so viele Sachen, die dann noch, oder Pressetermine, und dann kommst du irgendwann spät abends heim und dann ist vielleicht im Zweifel nochmal beim Verein, aber du stellst jetzt nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die wenig Zeit, die sie dann wirklich faktisch zu Hause haben mit der Familie, dass sie die dann hinstellen und sagen, okay, ich koche jetzt da noch in aller Ruhe mir mein Steak oder so. Also ich weiß es nicht, ich habe da tatsächlich eine sehr gute Frage, muss ich mir bei einem oder anderen mal nachfragen, aber es gibt die Realität einfach nicht. Ja, wenn man Bayern-Spieler ist, dann bin ich ja eigentlich ich bin ja durchgetaktet während so einer Saison. Die sind vielleicht dann ein, zwei Abende in der Woche zu Hause, wenn man es mal ganz realistisch sieht. Weil dann ist Champions League, dann muss ich daheim fliegen, dann bin ich da schon wieder im Tageshotel. Das ist einfach ein Rhythmus, der extrem ist. Mhm.
Gab es mal ein Essen, wo du ein Feedback bekommen hast, so das bitte nie wieder?
Nein, kann ich mich tatsächlich erinnern. Sehr ehrlich. Also sie würden es vielleicht auch so gar nicht sagen. Also ich glaube, das würden sie wahrscheinlich so gar nicht sagen. Es gibt ja immer wieder Dinge, die einfach nicht gut ankommen. Also wo man merkt, das gefällt ihnen optisch nicht oder so. Oder sind sie nicht überzeugt, weil es irgendwie anders aussieht, als man so gewohnt ist. Und dann muss man natürlich da wieder, dann ist es schon so ein bisschen meine Aufgabe, da auch zu sagen, naja, probiert es mal. Zumindest oftmals ist ja dann nur einer am Tisch, der sagen muss, hey, das ist richtig gut, du musst probieren. Dann kommen die anderen auch nochmal. Also so funktioniert es ja im Prinzip. Die Mundpropaganda ist da ganz wichtig für so ein Buffet-Leben. Aber es gibt natürlich immer Dinge, die nicht so gut funktionieren. Also könnte ich jetzt spezifisch gar nichts nennen, aber wo ich einfach dann für mich dann merke, okay, brauche ich nicht mehr machen, das interessiert die Jungs nicht. Also und dann weiß nicht mehr.
Ich fand die Frage deshalb, habe ich die deshalb gestellt, weil mich auch interessiert, also wie sehr man wirklich, klar, das ist ein Teamsport und ihr seid ein Team und wenn ihr da auf eine EM fahrt oder eine WM mit, weiß ich nicht, 60, 70 Leuten, dann ist da schon sicherlich eine gewisse Art von Teamgefühl da. Aber also wie nah bist du wirklich dran und wie eng bist du mit denen? Fühlst du dich als gleichwertiges Teammitglied, wie zum Beispiel ein Physio auch oder so? Oder hast du trotzdem immer noch so ein bisschen so eine Satellitenposition und bist eher so ein Beobachter?
Nein, also ich bin also ganz nah dran am Team. Vielleicht sogar näher als der eine oder andere, weil ich einfach halt ja viermal am Tag für die Jungs machen muss. Also ich habe ja mehr mit ihnen zu tun als eigentlich der Trainer oft. Der Trainer sieht sie am Tag vielleicht eine Stunde trainieren oder eineinhalb oder zwei Stunden und dann nochmal Taktikbesprechung. Bei mir im Speisesaal sind sie wahrscheinlich insgesamt fast drei oder vier Stunden. Und das jeden Tag. Also man ist da natürlich schon relativ nah dran oder sehr nah dran.
Ja. Naja klar, ich meine, du bist ja für das Wohl der Spieler genauso wichtig wie ein Physio, der vielleicht hinterher die Reha macht oder die massiert oder was auch immer. Das ist ja eigentlich, ist das ja ähnlich.
Also es ist jeder im Prinzip, und das glaube ich, kann man auch so ganz pauschal sagen, jeder hat in diesem Team seine Aufgabe und die ist gleich. Und da zum Beispiel, wenn ich jetzt an unseren Fotografen denke, da könnte man jetzt sagen, ja, der macht ja nur die Fotos, aber es ist extrem wichtig, dass sie von sich gute Fotos haben. Da hört sich jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber das ist genau auch, das ist für das Marketing halt einfach das Teil ihrer Marke, ihrer Markenbildung, ihres Marketings. Es muss einfach für, was strahlen wir nach außen aus? Das ist auch für uns alle wichtig als Team. So, das ist einfach, jeder hat eine Aufgabe, in der man funktionieren muss. Natürlich gibt es dann welche, die jetzt ein bisschen mehr am Spieler selbst dran sind, es ist einfach, jedes Zahnrad muss da auch funktionieren, wie in der Küche auch. Da könnte man jetzt auch sagen, der Spüler hat keinen direkten Einfluss auf das Essen draußen. Doch, hat er schon, weil wenn der nicht funktioniert, dann funktioniert unser ganzes System nicht mehr. Und genauso ist es bei uns auch. Und da ist, oder wenn ich an unseren Zeugwart denke, ohne den wären wir alle, also der schaut, dass unsere Sachen, die wir brauchen, nach Mailand kommen. Also jetzt auch meine Küchensachen zum Beispiel, dass da alles dabei ist, dass der für die Spieler alles vorbereitet, sodass sie trainieren können, dass einfach da alles da ist, dass in der richtigen Größe alles da ist, was das für eine verantwortungsvolle Aufgabe ist. Man hat da immer so, dass das Training funktioniert, dass alles richtig aufgebaut ist. Und das dafür ist auch, also da ist jeder extrem wichtig, dass die Schuhe hergerichtet sind, dass die Stollen passen, die da drin sind, so dass die nicht wegrutschen. Das sind so viele Kleinigkeiten, die da für das Team an sich so wichtig sind. Und darum gibt es da keinen, der jetzt irgendwie wichtiger ist oder mehr, oder mehr Wichtigkeit hat als andere, sondern ganz im Gegenteil, es ist jeder für, es hört sich immer so auch so ein bisschen, ja, platitüdenhaft an, aber es ist wirklich so. Also ohne, jeder muss da seinen Teil dazu beitragen, sonst funktioniert die ganze Kiste nicht. Oder unser Reisebüro, das Ganze plant, dass der Abflug pünktlich ist, dass wir pünktlich dann am anderen Ort sind, dass diese ganze Abwicklung funktioniert, dass wir schnell durch die Security durchkommen, dass einfach da zu wenig Zeit verloren wird. Das Teammanagement, das das alles organisieren muss, das ist wahnsinnig kleinteilig und darum natürlich auch so komplex.
Ich glaube, das kann aber jeder nachvollziehen, der mal Mannschaftssport gemacht hat. Ne? Auch ich als kleiner Bub irgendwie von den Müttern, die da irgendwie hin und her shutteln, bis Brote schmieren oder dann auch auf der Tribüne sitzen und anfeuern. Klar, man ist ein Team, man gewinnt zusammen, man verliert auch zusammen. Wie ist denn so die Stimmung, wenn es nicht so läuft? Hat man da noch Hunger oder sammelst du die Hälfte des Buffets dann wieder ein, ungegessen? Oder?
Nein, also wir haben jetzt auch viele schlechte Jahre hinter uns, muss man ja auch sagen. Ich mache es jetzt schon seit ein paar Jahren und da gab es jetzt schon auch viele, viele harte Niederlagen, viele Sachen, die nicht so schön waren. Auch viele frühzeitige Abreisen, einige frühzeitige Abreisen von Turnieren, wo keiner so damit gerechnet hat. Und natürlich gibt es da Abende, wo jetzt keiner was essen will. Also ist ja auch ganz klar. Also da ist einfach dann die Enttäuschung so groß, dass man sagt, ja, okay, ganz normal, ich glaube, das ist total menschlich.
Klar. Macht das eigentlich einen Unterschied, wo man gerade kocht auf der Welt? Ich meine, du musst dich ja auch auf so viele Dinge einstellen. Ne? Also ich, wie schon, vorhin schon erwähnt, Mailand ist vielleicht jetzt nicht die weiteste Entfernung, aber wenn du dann mal so, weiß ich nicht, auf einem anderen Kontinent bist und du musst ja da auch mit den Crews dieser verschiedenen Hotels irgendwie sich arrangieren oder nimmst du immer deine Crew komplett mit?
Na, also wir sind ein Kernteam von 3 Leuten. Also ich und 2 Kollegen von mir, der Felix und der Stefan, und wir sind natürlich schon sehr gut eingespielt, aber wir müssen uns natürlich auch immer verlassen auf die Teams vor Ort. Das ist natürlich, das kann sehr komplex sein, ja. Also ich sage jetzt mal, zum Beispiel in Russland, wir waren ja auch 2-mal in Russland mit 2017, 2018, das sind dann schon Herausforderungen, auch sprachliche Barrieren, Dinge, also Produkte, die es nicht gibt und so, das war ja damals auch schon, also damals gab es ja auch schon das große Embargo und so für Waren aus Deutschland oder aus der EU, also das heißt, also man hatte ja im Prinzip keine italienischen Waren bekommen, sondern alles nur irgendwie über Drittstaaten und so weiter. Das ist dann schon qualitativer Unterschied, da, also das ist dann das eine, natürlich dann die sprachlichen Barrieren, du musst da schon viel, also sehr flexibel sein an der einen oder anderen Stelle. Katar wiederum war sehr angenehm, weil man einfach, obwohl wahnsinnig viele unterschiedliche Kulturen da gearbeitet haben, aber einfach ein geiler Spirit war im Hotel und die Menschen uns super unterstützt haben und es war einfach total schön, also mit Menschen aus aller Herren Länder zu arbeiten. Also in dem Hotel, glaube ich, haben 37 oder 38 verschiedene Nationalitäten gearbeitet und also total spannend einfach. Und also wirklich eine schöne Sache.
Wie ist das denn bei dir, Conny? Ich meine, du musstest ja auch schon mit unterschiedlichen Teams zusammenarbeiten. Du hast zum Beispiel bei Heidi Klum gecatert.
Da darf ich doch nicht drüber sprechen.
Ach, ja, aber gut, dann
kommt. Nein, aber na klar. Also da ist einfach ein Team vor Ort gewesen. Das Schiff, die Christina O, lag ja vor Neapel, vor Capri später. Und ich bin dann im Vorwege schon einmal hingefahren, ein paar Wochen vorher mit meinem Küchenchef, mit meiner Restaurantleiterin. Wir haben das Team vor Ort kennengelernt. Das ist natürlich auch in so einer, auf so einem Schiff. Schiff im Keller in so einer Kombüse da zu kochen, ist eine Challenge.
Hätte ich gern mal Mäuschen gespielt.
Ja, Bienenstichtorte bei 40 Grad ist auch schwer zusammenzusetzen. Ja. Nein, und die waren auch zum Beispiel toll. Ja. Das hat riesig viel Spaß gebracht und die waren mega engagiert.
Ja, ich glaube, Köchinnen und Köche weltweit, die verstehen sich einfach. Wenn man
ja, das ist
Profession
ja das Schöne. Wir können ja auch mit Händen und Füßen uns irgendwie mitteilen. Ja. Aber das, was Anton gesagt hat, eben sowas wie Russland, das stelle ich mir dann auch wirklich schwer vor. Da ist das dann nochmal was anderes, als wenn du vor Italien liegst.
Klar. Anton, wo bist du eigentlich während der Spiele? Musst du im Hotel sein oder bist du im Stadion?
Ich bin immer im Stadion. Ich bin das ist ganz wichtig für mich. Also ich bin ja auch großer Fußballfan. Ich bin auch ich bin auch gefürchtet auf der Tribüne. Nein, tatsächlich ich bin so der Hooligan. Nein, also tatsächlich. Aber ich bin da fieber ich schon mit. Ich leide auch mit und ich gehe halt meistens so in 75. Minute oder so dann in die Kabine rein und schaue, was da alles vorbereitet ist für nach dem Spiel. Und also das gehört auch mit dazu. Und oder ich fahre schon dann 90. Minute direkt nach dem Spiel ins Hotel zurück, je nachdem.
Aber gibt es da so Snacks dann in der Kabine oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, in der Kabine müssen wir das Wichtigste ist ja nach so einer extremen Belastung für die Spieler, dass sie relativ schnell ihre Energiespeicher auffüllen, damit einfach die Regeneration wieder angekurbelt wird. Und da muss man ihnen schon was anbieten. Man muss natürlich aber auch sagen, also innerhalb eines Zeitfensters von 60 Minuten so ungefähr, sollten die dann schon 60, 70 Minuten sollten die schon wieder was essen. Hm. Und wenn es dann nur ein kleiner Teller Pasta ist, damit zumindest der Motor weiterläuft so und dann geht's dann ins Hotel zum größeren Essen sozusagen. Oder was wir auch mal machen, dass wir ja Sushi anbieten oder eben, wie gesagt, wenn die Spieler dann direkt abreisen, also wieder zu den Vereinen, also nach dem zweiten Spiel, dass man dann eben nochmal so ein vollwertiges Gericht macht, wie ein Curry, ein Hühnchencurry oder Rindergulasch oder was auch immer, was halt auch schnell geht, was ich in der Kabine auch schnell vorbereiten kann, also sowas wie, also schon so klassische One-Pot-Dish. Mhm. Also und natürlich aber auch immer Pasta und Reis, klar, logisch.
Du machst das seit 2017, ne, wenn ich richtig gelesen habe. Was ist da einfacher, für die Jungs zu kochen oder für deine Restaurantgäste?
Ja, auch diese Frage kann ich relativ leicht beantworten, weil beides ist gleich herausfordernd. Also tatsächlich, nur das Publikum ist anders, aber im Prinzip das Anspruchsniveau für mich ist das gleiche. Ich muss versuchen, dass ich die besten Fußballer Deutschlands einfach maximal gut versorge. Und im Restaurant ist es einfach so, die Gäste, die hier viel Geld bezahlen, einfach, dass die ein geiles Erlebnis haben, ein tolles Erlebnis und ein tolles Essen bekommen. Und also darum ist es ist für mich vollkommen egal, für wen ich koche. Und es ist beides tatsächlich gleich anspruchsvoll. Und eigentlich würde ich sogar sagen, wenn ich es jetzt mal ganz so runterbreche, ist natürlich die Arbeit bei der Nationalmannschaft schon deutlich anspruchsvoller, weil ich habe praktisch keinen Rückzugspunkt für mich, sondern ich bin immer in charge. So. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, naja, heute mache ich mal so einen halben Tag frei oder so und sage, ja, ich mache heute einen halben Tag frei, ist alles schön, sondern weil ich es kann oder weil ich gerade fertig bin mit meiner Arbeit. Nein, es gibt es da nicht, weil ich bin dort nie fertig, weil es gibt immer Essen.
Hm. Ja, ich hätte diese Antwort auch so erwartet, weil, also na klar, ich meine, ihr in euren Restaurants, ihr serviert natürlich wahrscheinlich abgefahrenere Sachen als bei so einem Teambuffet der Fußballnationalmannschaft. Aber, Anton, was ich total herausfordernd finde, ist, jeder, der schon mal 2 Wochen in irgendeinem großen, wenn auch guten Hotel war, weiß, dass selbst nach 2 Wochen das Frühstücksbuffet irgendwann so, ja, ach Gott, ja, es gibt halt wieder pochierte Eier, es gibt halt wieder Ex-Benedict und Waffeln und so. Das verliert dann irgendwann an Reiz, oder?
Mhm. Das ist tatsächlich die große Aufgabe, die haben wir uns auch dieses Jahr oder letztes Jahr im Sommer ganz gut gestellt, finde ich. Also wir haben dem Ganzen dann so ein Thema gegeben und dann habe ich, grundsätzlich versuche ich immer für mich das Ganze so ein bisschen thematisch zu ordnen, auch über die, wenn wir so mehr Wochen unterwegs sind. Das heißt also vielleicht im Trainingslager waren wir in Südtirol und so, da habe ich dann wirklich nur Italienisch gekocht. Also gab es dann auch gar keine asiatischen Sachen und dann erst, wenn wir irgendwo anders hingewechselt sind, habe ich dann zum Beispiel angefangen, asiatisch zu kochen, was ich normalerweise in meinem Restaurant ja auch mache. Und so kann man das Ganze natürlich schon ein bisschen einordnen und einteilen. So. Und jetzt bei der Europameisterschaft haben wir halt so das Thema, hatte ich so ein bisschen das Thema Japan für mich auch. Und wir haben halt dann zum Frühstück schon also einfach verschiedene Arten von Miso-Suppe gemacht. Wir haben also immer wieder auch abwechselnd angeboten. Wir haben Okonomiyakis, also das, das traditionell japanische Omelette, auch sehr pikant dann. Wir haben Onigiris angeboten. Also so einfach viele, dass die, dass es hier auch immer wieder was anderes gibt. Und natürlich neben den Eierspeisen, neben dem Porridge, neben diesen traditionellen Sachen wie Waffeln und so weiter. Aber du musst da schon dranbleiben und sagen, okay, auch am Tag 30. Manchmal ist es einfach nur das Buffet umzustellen und zu sagen, heute verwirre ich die Spieler. Nein, es ist manchmal tatsächlich auch so, hört sich blöd an, oder man verlagert mal einmal das Restaurant an einen anderen Punkt.
Ah ja, klar.
Also man sagt, okay, also wir essen heute nicht im Speisesaal, sondern wir machen jetzt das Barbecue irgendwo anders. Zum Beispiel einfach so, nur damit dieses, damit wir eine Veränderung der Essenssituation herstellen. Das ist schon tatsächlich wichtig. Natürlich, je weiter du natürlich dann im Turnierverlauf bist, desto mehr spitzt sich natürlich zu auf diese Spiele und die Abstände zwischen den Spielen werden kürzer und so weiter. Dann musst du natürlich schon, dann wird es natürlich schon sehr auch, dann ist der Fokus auch auf anderen Themen ist deutlich wichtiger und du musst einfach halt schauen, dass du die alle dabei gut unterstützt. Aber es ist trotzdem wichtig, dass da immer mal wieder andere Reizpunkte gesetzt werden. Und das ist tatsächlich die größte Herausforderung.
Werbung. Kurzer Break, Freunde, denn wir haben einen neuen Podcast-Partner. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich für jede Mahlzeit, die ich ungeplant und hungrig in mich reingeschaufelt habe, einen Euro bekommen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt reich. Aber die Frage ist, wäre ich auch gesund? Naja, und deshalb habe ich LifeSum ausprobiert. Das ist quasi wie ein Navi fürs Essen. LifeSum sagt dir, was reinpasst, was gut tut und wann du vielleicht doch lieber zum Apfel statt zum Schokoriegel greifen solltest. Egal, ob du jetzt abnehmen willst, dein Gewicht halten, Muskeln aufbauen oder einfach nur checken willst, was du so den ganzen Tag futterst. LifeSum ist dein digitaler Ernährungsbuddy mit Rezepten, mit Diätplänen, Wasserinnerung. Ja klar, trinken ist auch wichtig. Ne? Und KI, also künstlicher Intelligenz. Und die ist wirklich das Beste daran. Es war noch nie so simpel, was du isst, zu tracken wie mit LifeSum. Du kannst dein Essen nämlich einfach scannen, also den Barcode der Packung oder per Sprachnotiz beschreiben, natürlich auch als Text eintippen oder, und das ist mein Favorit, einfach mit der Kamera fotografieren. Und schwupp sagt dir die KI, was du da so isst, also Energiedichte, Fett, Proteinanteil, Kohlenhydrate und so weiter und so weiter. Das ist super schnell und kinderleicht. LifeSum ist allerdings viel mehr als nur ein Kalorienzähler. Das ist dein persönlicher Ernährungscoach, der dich auf dem Weg zu einem gesünderen Leben unterstützt. Und jetzt kommt der Knaller. Nur für euch, liebe Hasis, gibt's 55% Rabatt auf die Premium-Version. Einfach schnell in die Shownotes gucken, dort auf den Link klicken. So günstig kommt ihr nie mehr an eure Sommerfigur. Wechselnde Reizpunkte ist ein gutes Stichwort. Ich meine, nun hat es ja in den letzten Jahren doch, oder in letzter Zeit eigentlich kurzfristig, relativ viel Veränderung in der deutschen Fußballnationalmannschaft gegeben. Ne? Wie nimmst du das so wahr, diese Fluktuation? Da sind vielleicht ein paar Jahre auch gute Freundschaften bei dir entstanden oder bleibt man immer doch so ein bisschen auf Distanz?
Also ich habe jetzt keine, ich würde jetzt nicht sagen, so richtige Freundschaften mit den Spielern oder so, das würde ich jetzt nicht sagen, aber man, es gibt halt Spieler, die begleite ich jetzt seit 8 Jahren sozusagen, da waren die ganz am Anfang ihrer Karriere noch und jetzt sind sie halt Weltstars und das ist natürlich schon spannend auch und da ist man natürlich dann schon eng verbandelt, weil man ja doch im Jahr mindestens 50 Tage zusammen hat und im Best Case sind es 90.
Hm. Ja, ich stelle mir das ist wahnsinnig spannend vor. Spiel. Ja. Jetzt lass uns ganz kurz einen Haken hinter dieses Thema machen, denn du bist natürlich nicht nur in Anführungsstrichen der Koch der Fußballnationalmannschaft, sondern du bist ein hochdekorierter Spitzenkoch. Du hast im Grunde genommen, möchte ich mal sagen, fast gar keine andere Wahl gehabt, als Gastronom zu werden. Du kommst ja aus so einer Dynastie, ne? Glaube ich 13. oder 14. Generation. Also das ist dir in die Gene so eingepflanzt. Da gab es nie einen Zweifel, dass du das auch mal machst.
Ja, und tatsächlich war es eigentlich nicht. Es gab mal zwischenzeitlich dann natürlich schon eine Phase, wo man gesagt hat, ja, mache ich nicht doch was anderes. Aber letztendlich war es schon vorgezeichnet, dass man sagt, okay, nach so, auch mit dem Elternhaus, man wächst mit der Gastronomie auf, man hat da natürlich so sehr enge Verbindungen dazu. Man hat auch so eine gewisse Leidensfähigkeit. So das, also man lebt es ja alles so mit. Und ich glaube, dann war es dann eigentlich schon relativ klar, dass ich das mache.
Also die eigene Fußballkarriere war nie ein Thema. Fußball hast du doch auch gespielt da im Internat, oder?
Fußball habe ich auch gespielt, aber es war natürlich viel zu schlecht. Und also wenn man das auch sieht, also da, das ist einfach.
Das hat nicht für einen Profi gereicht.
Nein, das hätte nicht mal zu einem Hundertstel Profi gereicht. Man muss es einfach mal so, man muss es schon mal so sagen. Nein, und darum. Eigentlich war es schon, ich würde auch gerne was anders machen, ich hätte mir auch immer was anders vorstellen können, aber letztendlich bin ich da hängen geblieben und es ist auch genau das Richtige, finde ich.
Und wie muss man sich das damals vorstellen? Also Küche, zentraler Ort, Papa am Herd, Oma hat, glaube ich, hinterm Tresen gezapft und das war so der Klassiker, oder?
Genau, das war dann so der Klassiker. Meine Mutter war im Service und hat die Rezeption vom Hotel geschmissen und mein Vater gekocht. Und als meine Großmutter noch da war, war die an der Theke und war so die Senior-Chefin. So dieses klassische bayerische Wirtshaus, Hotel. Und wir Kinder sind halt da mit aufgewachsen und sozialisiert worden am Stammtisch sozusagen. Also das, ja, so wie man es sich vorstellt eigentlich.
Und dann 9 Jahre Klosterschule, wollte man dich irgendwie weg haben vom Fleck? Hast du zu viel rumgestanden in der Küche oder warum musstest du aufs Internat?
Nein, ich glaube einfach, meine Eltern haben damals gesagt, okay, sie wollen eigentlich, also wir haben da eigentlich so nie drüber geredet, aber ich glaube, sie wollten mich ein bisschen sie wollten mir eine gute, ich sage immer, ruhige und strukturierte Schulzeit angedeihen lassen und haben gesagt, okay, es ist vielleicht einfach in dem System, wo wir das machen oder wie wir das machen, ist vielleicht einfach besser, du gehst ins Internat. Und mir hat also einfach so, damit du da einfach irgendwie auch nicht immer so zwischen Tür und Angel alles passiert, sondern einfach wirklich in einer guten Struktur und das weniger, was damit zu tun gehabt, dass man mich zu Hause loswerden wollte, sondern ich glaube einfach, hoffe ich zumindest, aber ich glaube einfach so, da ging es schon darum, hey, können wir das dann leisten oder dass unsere Kinder da oder unser Kind da einfach eine gute Ausbildung bekommt, dass das alles gut und strukturiert läuft und so. Und da haben sie sich, glaube ich, dann gesagt, okay, Internat ist eine gute Gelegenheit, war auch nicht so weit weg von uns zu Hause und letztendlich war es für mich mit das Beste, was mir so passiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Conny, war Paula?
Also ich bin da sehr dankbar drüber.
Ah. War Paula irgendwann mal auf dem Internat? War
die nee, Paula ist immer,
war immer mit
in meiner Nähe gewesen.
Naja, da bist du in dieser Klosterschulenzeit ja oder Internatszeit ja auch durchaus zum, also da bist du ja sozialisiert worden. Vielleicht bist du auch deshalb ein guter Teamplayer geworden.
Ich glaube schon, dass das auch mit schon sehr stark damit zusammenhängt. Ja, man muss sich im Internat schon zusammenraufen und man muss sich da auch unterordnen und es gibt einem auch so eine gewisse Grunddisziplin mit. Auch diese katholische, es war Klosterschule, also das heißt, also da gab es das Morgengebet.
Also da gibt es ja gewisse Parallelen, Anton. Ne? Ich war ja auch auf einer Klosterschule. Ich bin ja groß geworden zwischen Paderborn und Bielefeld und ich war bei den Augustinerinnen und da war ganz klar jeden Morgen Morgengebet aufstehen, beten, mindestens einmal die Woche in die Kirche.
Hat man die nicht auch in so einem Weidenkörbchen auf die Türschwellen der Kirche gestellt damals?
Sehr lustig. Nein, so war es nicht, aber meine Mutter war auch schon auf dieser Schule, um das nochmal zu korrigieren. Und vor kurzem traf ich eine Journalistin, die das irgendwo gelesen hat. Ich habe mal wirklich ein kurzes Moment mit 13, 14 gehabt, wo ich dachte so, also Nonne zu sein, stelle ich mir auch richtig, also ich war schon beeinflusst von diesem tollen Film Das Leben einer Nonne mit Audrey Hepburn. Und das war eine ganz, ganz kurze Zeit in meinem Leben, wo ich dachte, Nonne zu sein wäre ja auch irgendwas Besonderes. Mhm. Und was Anton eben sagt, das Leben im Kloster bringt eben auch Disziplin mit sich und Gemeinschaft. Und das sind natürlich ganz wichtige Voraussetzungen, um auch in so einem Team zu funktionieren.
Wie war denn das Essen bei euch? Fällt mir da ein.
Das Essen war... Essen war natürlich, ohne jetzt hier irgendjemand zu nahe treten zu wollen, aber es war natürlich nicht gut. Vor allem aus dem Eltern, also mein Vater war wirklich ein sehr, sehr guter Koch, muss man sagen. Auch für damalige Zeit wahnsinnig ambitioniert, hat früher in der Schweiz gearbeitet schon und so. Also der hat schon wirklich, ich habe von ihm auch mit Sicherheit Talent mitbekommen für den Beruf, und dann kommst du dahin und dann ist halt irgendwie alles so eintopfmäßig und boah, das war schon schwierig, aber gut, am Ende hat es auch nicht geschadet, so auch das trägt zur Geschmacksbildung bei. Also letztendlich ging es ja da auch gar nicht drum. Also, und als junger Kerl verträgt man das schon, das ist schon in Ordnung. Also,
ja, findet man den Hagebuttentee auch manchmal geil, ja, ja.
So war das ja, bei uns immer auch aus. Also ich glaube, so die Prioritäten lagen da anders und das war damals auch nicht so wichtig. Aber ich weiß schon, dass ich mich da öfter beschwert habe bei meinen Eltern, gesagt, das Essen ist wirklich grausam. Und so. Also ich glaube schon, das war schon öfter. Und dann, wenn du natürlich älter wirst, dann kannst du es auch ein bisschen besser einordnen. Aber alles gut.
Ja. Also ich glaube, dann später dein kulinarischer Ziehvater war dann der Franz Feckel, ne? Das war ein Kumpel von deinem Papa, ne? Und damit ja die erste Station in deiner Karriere da in Ehingen bei Stuttgart, oder?
Genau. Ja, also Franz Feckel tatsächlich, wir hatten am Anfang so unsere Themen miteinander, weil ich natürlich auch so als junger Mann da, also ohne so richtige Berufserfahrung und ohne so richtig anpacken, ohne jemals so richtig angepackt zu haben, dann aus dem Lotterleben Zivildienst, dann da in diesen harten Beruf reingeschmissen werden und wirklich von Anfang an Vollgas geben zu müssen und auch wirklich für seine Arbeit einstehen müssen. So, was mache ich jetzt hier gerade? Ist das gut genug? Und denn wenn man das so retrospektiv betrachtet, dann kann man schon sagen, ja, kann ich durchaus nachvollziehbar, dass man da als Chef so seine Probleme hat mit so einem Typen. Aber wir haben uns dann, ich habe mich dann auch gestraft und bin für mich da richtig abgebogen. Und ich glaube, das ist schon extrem wichtig, auch dass man solche Menschen um sich herum hat. Und ich habe immer noch ein sehr, sehr wahnsinnig gutes Verhältnis zum Franz, weil er einfach meine Karriere maßgeblich beeinflusst hat und immer auch mich da immer in die richtige Richtung geschoben hat, ohne dass ich es selber vielleicht bemerkt habe. Und das ist, glaube ich, das große, was dann einen sehr guten Chef auch ausmacht, dass er eben die Menschen oder die Mitarbeitenden auch in der Richtung dreht, wo sie vielleicht gar nicht merken, dass das die richtige Richtung für sie ist, aber aufgrund der Erfahrung, die er hatte oder hat, die man selber hat, da den jungen Leuten einfach viel mitgeben kann und sie auch ein bisschen lenken kann. Und ich glaube, das ist auch so das Mentor-mäßige, die Conny kennt das, ich kenne es mittlerweile auch. Man hat ja viele Leute ausgebildet und man kriegt schon einen Blick auf die Mitarbeitenden und man weiß schon ungefähr, der könnte das und das vertragen oder der wäre das und das gut und den muss ich vielleicht so und so anpacken. Und,
aber Anton, und gestern war ich ein bisschen sprachlos. Wir haben ja am Anfang unseres Podcasts schon ein bisschen über die heutige Situation in der Gastronomie gesprochen. Mein Küchenchef ist gerade krank, also nochmal gute Besserung, Felix. Er hat nämlich eine Lungenentzündung, aber alles fein. Da hat sich wirklich gestern, wir essen ja immer alle gemeinsam um 16 Uhr und ich saß da noch so ein bisschen, habe noch mit zwei anderen Mitarbeitern gequatscht. Da kommt ein relativ neuer Koch bei mir, setzt sich an den Kopf des langen Tisches im Restaurant und macht die Augen zu und schläft.
Was?
Ja. Und ihr wisst, ihr kennt mich ein bisschen, ich bin nicht so schnell sprachlos. Ich habe einfach rübergeguckt und habe überlegt, was mache ich jetzt?
Hast du ihn so fertig gemacht? Das ist noch nicht lang bei euch.
Also das war schon
noch
die
nicht
Botschaft.
Lang bei euch und
das
schon völlig fertig?
Das war die Botschaft um 16.30 Uhr. Hey, ich bin echt müde.
Ja.
Das glaube ich schon, aber ich habe gar nichts dazu gesagt, weil mir nichts einfiel.
So
ist auch besser.
Ja.
Faltbett in die Küche oder sowas vielleicht mal, wenn jemand Schwächeanfälle hat.
Ist auch besser, hier nichts zu sagen und einfach nur das hinzunehmen.
Mama. Helmut Schmidt hat es immer schon gesagt, noch nicht mal ignorieren.
Noch nicht mal ignorieren, ja.
Ja.
Du hast gerade gesagt Zivildienst. Sag nicht, war es so kitschig, dass du Essen ausgefahren hast, vielleicht den Zivildienst?
Nein. Ich habe Ich habe im Krankenhaus gearbeitet. Tatsächlich. Und das war
in der Küche.
Nein, auch nicht in der Küche, sondern tatsächlich im Vordienst und so weiter. Also ganz auch eine tolle, wirklich gute Aufgabe und hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht und hat mir tatsächlich, jetzt sind wir wieder in so einer großen Diskussion, die auch gerade aktuell ist, sowas. Das hat mir halt damals als junger Kerl überhaupt nicht geschadet, mal was für die Zivilgesellschaft zu machen. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, okay, ich möchte jetzt nicht unbedingt zur Bundeswehr, wollte ich damals auch nicht, aber dass man wieder sowas einführt, dass Menschen sich wieder aktiv in der Gesellschaft beteiligen müssen, dass es da auch keinen, egal auf welche Art und Weise, vor allem der Schule, wo man eh vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen orientierungslos ist, finde ich an sich eine sehr gute Sache und würde ich sehr begrüßen, wenn das wieder kommen würde.
Wir kommen zur Gegenwart. Deine Läden, Sturstadt, Sticky Fingers, Aska, Proviant und Tipsy sind in guter Gesundheit und wer dich noch nicht kennt, unterscheide die mal jetzt, die ich genannt habe. Was ist was?
Ja, also wenn ich es jetzt mal so, also Sturstadt ist unser Flaggschiff, oder das Flaggschiff eigentlich der Restaurantgruppe. Also Sternelokal, wir kochen dort französisch, japanisch würde ich es jetzt mal nennen. Passt auch ganz gut zu Aska. Im Aska machen wir traditionelles Sushi, also ganz traditionelles, nur Fisch und Reis. Also das traditionelle Edomae-Sushi. Und daher passt dieser, ich habe ja schon immer sehr viel asiatisch gekocht. Das war eigentlich schon die letzten 15 Jahre meiner Selbstständigkeit eigentlich immer so mein Grundthema. Und in den letzten 5 Jahren, seitdem wir jetzt Aska oder 6 Jahren, seitdem wir Aska noch mit dazu haben als Restaurant, hat sich einfach herauskristallisiert, dass wir unheimlich viel lernen können von unserem Sushi-Meister auch und haben dann auch viele Techniken bei uns implementiert in unserer Küche und so ist es eigentlich, hat sich das immer mehr so ein bisschen zugespitzt auf diese Art von Küche im Sturstadt. Und Sturstadt und Aska sind mit einem Stern dekoriert. Das Besondere an Aska ist vielleicht, dass es tatsächlich nach wie vor die einzige klassische, traditionelle Sushi-Bar in Deutschland ist, die einen Stern hat. Also es gibt schon verschiedene japanische Restaurants, aber die sind dann kochen eher Kaiseki oder mischen das Ganze. Und wir bieten im Aska tatsächlich nur Sushi an. Und das ist der Unterschied und haben dort seit 5 Jahren jetzt einen Stern. Also sehr schön. Und Sticky Fingers wiederum ist die kleine Schwester. Also wir bieten dort Casual Dining an, also auch zum Sharen und so. Also ein zeitgemäßes Konzept, würde ich sagen. Gute Weine, gute Cocktails in einem Mid-Price-Segment, wo man auch so für jeden Tag, würde ich sagen. Dem angeschlossen ist direkt Tipsy. Tipsy ist unser Weinbar, wo wir Fokus auf deutsche Weine legen.
Großer Fokus. Das ist übrigens ein sensationeller Name für eine Weinbar, finde ich, Tipsy. Großartig.
Ja, ich liebe es auch tatsächlich. Ich habe gestern oder vorgestern hatte ich das Gespräch auch mit jemandem, der hat mich gefragt, was denn so mein Lieblingsding wäre von diesen ganzen, von diesen Restaurants. Und da habe ich gesagt, also mein liebstes Kind ist eigentlich, man sagt es ja so nicht, aber also ich mag das Tipsy schon gerne, weil es so eine Spielwiese ist, wo man eigentlich so viele Dinge machen kann und wo man so nicht konzeptionell eingeschränkt ist, sondern man könnte im Prinzip alles draus machen. Ich kann es auch jederzeit auf eine italienische Weinbar umbauen und es passt trotzdem. Also und darum ist es so, mag ich das schon sehr gerne. Und wie gesagt, der Name ist dann auch ein bisschen Programm und da kann man auch ein bisschen spielen damit und das ist dann schön.
Du bist ansonsten...
Und dann gibt es noch... Ja, dann gibt es ja noch das fünfte, weil du es auch genannt hast, da gibt noch Proviant.
Genau.
Und Proviant war unser Lieferdienst während der Corona-Pandemie. Und den gibt es nach wie vor noch, aber ist natürlich jetzt nicht mehr so, so nachgefragt, klar. Wir machen das immer noch also wir bieten das Produkt immer noch an und es wird auch immer noch was verkauft, aber ist natürlich deutlich weniger geworden.
Ansonsten bist du auch wie viele deiner Kolleginnen und Kollegen, bist du so ein Weltenbummler. Du warst in den USA, du warst in Schweden, in der Schweiz. Deine Frau ist ja auch Schwedin, hast sie aber nicht in Schweden kennengelernt. Das habe ich irgendwie auch schon vernommen. Und du hast ähnlich wie Conny natürlich auch so ein paar tolle Caterings gemacht, habe ich gesehen, fürs Königshaus in Schweden und für Roxette und ABBA. Und das ist ja auch abgefahren. Darfst du im Gegensatz zu Conny was drüber erzählen oder auch nicht?
Das ist Schweden, das interessiert ja keinen. Nein, ich habe halt damals in Schweden tatsächlich im angesagtesten Restaurant gekocht zu der Zeit. Und wir hatten halt da, also es sind auch alle Superstars ein- und ausgegangen, die dann eben in Stockholm gespielt haben, ob das Police war oder Justin Timberlake oder Geil. Die sind alle zu uns gekommen zum Essen und wir hatten, also das Restaurant einfach super cool war und das war einfach der Place to be. Und dann natürlich halt auch, und durch das, dass Schweden ja doch eines Landes, also und Stockholm auch alles ziemlich zentriert ist, kennt dann natürlich dort auch jeder jeden. Also es ist ja so, also wenn du praktisch auf dem ABBA-Geburtstag kochst, dann kommt ja auch Roxette und da kommt dann auch die Teile des schwedischen Königshauses und da kommt dann aber auch irgendwelche Musiker, also andere Musikproduzenten, da kommt dann der Chef von Spotify und also so diese, es ist ja alles sehr, sehr eng dann letztendlich und darum war es dann eigentlich immer so, wenn du bei einem Promi gekocht hast, dann waren immer die gleichen Leute da, also was witzig ist. Und tatsächlich das wirklich Besonderste war natürlich der Geburtstag von Björn in seinem Haus auf den Schären. Da ist ja auch noch das Studio von ABBA dabei, also wo sie früher auch die produziert haben, das Arrival-Album zum Beispiel und so weiter, also schon, wo wirklich Musikgeschichte passiert ist und das ist schon cool, also sowas erlebst du natürlich nicht und auch da waren alle vier von ABBA da, auch jetzt mittlerweile ist es ja schon wieder ein bisschen normaler, aber damals vor knapp 20 Jahren war es natürlich nicht so normal und auch für mich, also ich bin ja auch schon immer großer ABBA-Fan gewesen, also ich hab die Musik, bin mit der aufgewachsen, meine Mutter hat es sehr geliebt und keine Ahnung, und ich fand die Musik immer cool und dann hörst du die, siehst du die dann und dann fangen die noch an zu jammen und so in dem Ding, das ist dann schon wild, also und es gibt dann Hotdogs dazu, weil es ist typisch schwedisch, dass es nach dem 12. dann noch Hotdogs gibt und Conny kennt es ja auch, das sind was so die Erlebnisse nur als, also sowas erlebt man einfach nur in der Gastronomie. Also das sind echt so ganz besondere Momente, wo man einfach sagt, ja wow, also ich muss mir jetzt mal kneifen. Ich erlebe Dinge, die erlebt jemand anderer nicht. Und das ist schon was Cooles. Also eins der ganz, ganz tollsten Sachen an der Gastronomie.
Ja. Ziehen wir mal das Fazit. Du bist ein ganz schönes Glückskind. Du bist ein Fußballspieler und Fußballfan, kochst dann für die Nationalmannschaft.
Wieso hat er auch gesagt Spieler? Spieler hat er nicht gesagt.
Was?
Du hast gesagt Fußballspieler.
Ja, er hat Fußball gespielt,
ja,
natürlich.
Aber das war ja
aber,
nicht
naja,
erwähnt.
Ist ein Bayern-München-Fan, so wie sich's gehört für einen Regensburger, gell? Ist ja klar. Oh, ja, ja. Na, 1816, er hätte auch werden können. Bist Musikfan von ABBA, kochst dann plötzlich für ABBA und so. Also in deinem Leben ist im Grunde genommen alles gut gelaufen, hast eine tolle Frau dir geangelt. Gibt's noch irgendwas, wo du sagen würdest, Mensch, das hätte ich noch so auf meiner To-Do-List?
Ja, gibt's noch vieles. Also, Erfolg ist ja auch immer relativ, natürlich, also man muss das für sich selber so ein bisschen immer einordnen. Ich habe jetzt 20, aber ich war immer zur richtigen Zeit, habe ich auch viel Glück gehabt, muss man auch sagen. Jeder, der aber der selber Unternehmer ist, weiß halt einfach, dass es natürlich auf der einen Seite so ist und man hat aber auch immer wieder diese Downswings, die einen schon auch dann ganz schön runterziehen, wo man sagt, ja, also das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Aber grundsätzlich, ich bin echt tatsächlich bin sehr glücklich, so wie es ist und wie es läuft. Und ich, was ich gelernt habe, also man sollte nie länger als ein, zwei Jahre planen, dann passiert wieder irgendwas Neues und oder irgendwas, was mit dem man gar nicht rechnet. Und mal schauen, was noch kommt. Aber natürlich, klar, wenn man so von außen drauf sieht, man wird sich dem auch immer erst bewusst, wenn es einem wieder jemand erzählt. Weil, ja. Stimmt schon, es sind doch ganz coole Sachen passiert.
Ja. Man hat nicht so viel Zeit darüber nachzudenken, nee, was ja, man alles schon gemacht hat.
Ja, das stimmt, wir sind ja auch alle immer so ein bisschen Zweifler ab und zu und manchmal tut das ganz gut, wenn einem vor Auge geführt wird, was eigentlich doch ganz gut gelaufen ist bisher im Leben.
Stimmt.
Das war wahnsinnig spannend mit dir, Anton.
Ich danke euch.
Ja, wir danken dir.
Ja, wir danken dir, dass du dir Zeit genommen hast, dass das geklappt hat. Und wir drücken nicht nur dir die Daumen, sondern natürlich auch unseren Fußballjungs demnächst bei allem, was sie noch so anstellen werden. Sie sind bei dir in guten Händen, da habe ich keinen Zweifel.
Ich auch nicht.
Hoffentlich. Ich bleib dran. Also,
super.
Ich wünsche einen schönen Tag.
Dir vielen auch. Vielen Dank.
Danke für deinen Besuch bei Iswas Hase. Mach's gut.
Ciao.
Und ihr da draußen,
danke,
bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.